Hallo, herzlich willkommen. Es ist der 3. November 2025. Hier ist der Buster Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir. Ab geht's in den grauen November und wir schauen mal, ob wir den vielleicht ein bisschen für euch aufheitern können.
Herr Joppa, lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Was ist los?
Ja, richtig. Aber trotzdem haben wir uns wieder erkannt, oder? Ist doch so.
Es gab durchaus besorgte Beschwerden darüber, dass wir uns vergangene Woche nicht gemeldet haben.
Ach was, dabei haben wir doch mit der Gruberin so ein wunderbares Interview hinterlassen.
Das kam auch soweit gut an, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. Aber es ging um den Wochenstart. Es gab doch verzweifelte Rufer, die meinten, wo ist der Wochenstart, Leute, geht's euch gut?
Ja, also ich kann nicht klagen. Nee, in der Tat. Also zumindest was mich angeht, vielleicht haben das auch einige mitgekriegt, ich war ja auch auf Kontrafunk vergangene Woche gar nicht zu hören. Ich habe einfach mal ein bisschen Kreativpause gemacht. Meine Frau hatte auch Geburtstag, wir haben ein bisschen gefeiert und haben uns einfach mal ein bisschen rausgezogen. Tatsächlich auch aus meinem Medienkonsum. Das heißt, du musst mich jetzt auch ein bisschen aufklären, was so alles passiert ist. Aber natürlich habe ich mich dann wieder reingelesen.
Ja, ich habe alles auf dem Schirm. Monika Gruber war bei Buster Berlin zu Gast. Das war richtig krass.
Ja. Das war krass.
Ich schaue gerade, er ist auch gut angekommen. Also jedenfalls, was die Klicks angeht, ist das die erfolgreichste Sendung seit Wochen, seit Monaten von uns.
Oh schön, Mensch Monika.
Also es zeigt sich schon die Tendenz, dass unsere Videos erfolgreicher sind, wenn wir Gäste haben.
Wenn wir nicht zu sehen sind, nein. Ja, vielleicht müssen wir einfach häufiger mal Leute einladen.
Ich glaube, das Beste wäre wirklich, wenn der Markus Fiedler auf unserem Kanal die Gruberin interviewt.
Tatsächlich hat sich der Markus übrigens an mich gewendet, kann ich ja durchaus auch on-air sagen. Der hat sich nämlich nach dem Gruberin-Interview an mich gewendet, hat gesagt, ob ich ihm den Kontakt mal vermitteln könnte. Also das steht möglicherweise tatsächlich an ein Interview mit den beiden, aber leider nicht bei uns. Was denn da los?
An dich hat er sich auch gewendet, an mich auch.
Siehst du wohl. Und wir haben beide nicht geantwortet, ne?
Natürlich nicht. Wenn Markus antwortet, bin ich immer abwesend. Ja, ich meine, es tut jetzt ganz gut, dass wir jetzt mal wieder über 50.000 Zuschauer bei YouTube haben, denn die Folge 296, die wurde quasi komplett geshadowbanned. Wir haben auch Nachrichten bekommen, dass Leute, die uns eigentlich abonniert haben und Glocke aktiviert haben, keine Mitteilung bekommen haben, aber sowas hören wir seit Jahren und ich halte das mittlerweile für wirklich glaubwürdig. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen wie Google, das seine KI im Griff hat und seine IT im Griff hat, dass die solche Fehler machen, dass das nicht funktioniert mit der Glocke. Glaube ich nicht.
Das stimmt. Aber es gibt eine positive Meldung auf anderen Portalen. Wir sind ja auch mittlerweile auf Instagram und TikTok ein bisschen aktiv. Leute aus unserer Telegram-Gruppe, die wissen das. Wir teilen ja immer mal wieder kleine Videos. Die sind so eine knappe Minute lang aus unseren Folgen. Und ein Ausschnitt über das Stadtbild, das war richtig erfolgreich. Also für unsere Maßstäbe richtig erfolgreich. Das hat nämlich jetzt vor einigen Tagen, also als wir es veröffentlicht haben, auf TikTok 170.000 Klicks erlangt, ganz viele neue Abonnenten und ich glaube auf Insta müssten es fast 70.000 gewesen sein. Das gefällt uns natürlich richtig gut und was für uns ja auch nicht unwichtig ist, man kann da ja gucken, welches Alter haben eigentlich die das da so anklicken. Und da hat sich gezeigt, dass die in der Spanne so um die 20 Jahre und ein bisschen älter extrem zugenommen haben. Das hat sich bei uns also gedreht. Also herzlich willkommen, ganz viele neue junge Mitglieder der Buster Berlin Gemeinde, hoffentlich.
Ja, das ist im schlimmsten Fall ist das genau der Ruhm, den ich nicht brauche, ja?
Es kamen keine Hate-Nachrichten. Hate-Nachrichten. Nein. Ich glaube, aus diesen 160.000 auf TikTok und ganz vielen tollen, wirklich klasse Kommentaren, die alle zustimmend gewesen sind. Also 99% der Kommentare, die ich gelesen habe, waren absolut zustimmend. Und einer hat eine Nachricht geschrieben, ach komm, unter dem Deckmantel der Satire kommen hier wieder irgendwelche Nazis. Ein einziger.
Ja, das mit den Nazis ist immer ein Thema. Ich habe ein wunderbares Video aus Westdeutschland gesehen. Da ging es um die Neuauszählung eines Wahlkreisbüros, also von so einem ganz kleinen Wahlbüro. Keine Ahnung, wie viele Leute da abgestimmt haben, ein paar hundert. Und der AfD-Kandidat, der AfD-Politiker, der hat sich ein bisschen gewundert, dass die AfD so abgeschlagen ist.
Richtig. Und stattdessen haben sich die zwei älteren Damen, die Vertreter dort von der FDP, gefreut, dass sie irgendwie plötzlich drittstärkste Kraft waren. Das hatten sie so gar nicht vorausgesehen.
Du, Christian Lindner wollte die gleich bis nach ganz oben befördern.
Neue Doppelspitze.
Eine weibliche Doppelspitze. Noch nie was von diesen Leuten gehört, aber sie haben immerhin bei der Wahl in Buxtehude 70 Stimmen bekommen. So, dann wurden die nochmal ausgezählt und derjenige, der verantwortlich war witzigerweise ein CDU-Mitglied. Und dann haben sie es ausgezählt und da stand der AfD-Typ auch dabei und der hatte so ein Olibar und der hatte so eine Glatze bis zur Mitte des Kopfes und der Rest waren lange Haare. Ja. Und du denkst dir bloß so, also entweder hat der gerade eine Currywurstbude eröffnet oder der fährt irgendwie mit dem Moped zum BVB oder zu Schalke.
Ich fand den super sympathisch, den Mann.
Definitiv nicht so, wie ich mir Nazi erwartet hätte, aber das war eben der AfD-Typ. Und was ist bei rausgekommen? Man hat leider die Stimmen von AfD und FDP vertauscht.
Ja, vertauscht. Plötzlich irgendwie verwechselt, aus Versehen. Ja, Hat übrigens leider keine Auswirkung irgendwie auf den Stadtrat dort und die weitere Einspruchsfrist, die ist dann jetzt auch verstrichen, aber der AfD-Kandidat sagt, naja, er wollte das auf jeden Fall ganz gerne mal hier ausklamüsert haben und das ist geschehen. Ja, leider, also wie das passieren konnte.
Er ist ja auch wirklich ärgerlich gewesen, dass die BSW-Stimmen zum Bündnis Deutschland gekommen sind. Bei der Bundestagswahl ist schon schwierig, was so alles passiert. Ja, und deswegen fordere ich nochmal und ausdrücklich die Neuauszählung der Bundestagswahl, um zu gucken, ob das Bündnis Sahra Wagenknecht tatsächlich nicht in den Bundestag eingezogen ist.
Ja, und du sagst es, also das Bündnis Deutschland oder wie auch immer diese Partei heißt, diese Kleinpartei, hat ja in vielen Wahllokalen komischerweise deutlich mehr Stimmen als das BSW bekommen und bundesweit sah der Trend aber genau andersrum aus, da liegt der Verdacht nahe und in einigen kleinen Wahllokalen, etwa in NRW, wurde ja auch nachausgezählt und da wurde das belegt, laut BSW, dass da eben genau dieses verkehrt herum Auszählen stattgefunden hat und deswegen fordere ich das ebenso, bundesweit.
Wir haben hier einen Verdacht auf irreguläre Wahlen, auf irreguläre Ergebnisse und auf einen Bundeskanzler, der dann gar kein Bundeskanzler wäre, wenn das BSW auch drin wäre.
Oder mit den Grünen zusammen, ja.
Müssen wir das unbedingt auszählen und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, dass es da jetzt weit über einem halben Jahr so ein gewisses Schweigen aus dem Bundestag gibt, von anderen Parteien. Ich verstehe es auch wirklich nicht. Ja. Also seid ihr so geil auf eure Sitze? Seid ihr so geil auf eure Jobs? Wollt ihr tatsächlich mit Schummelei gewinnen? Ist es das, was ihr wollt? Unbedingt Frau Wagenknecht aus dem Parlament raushalten? Es ist doch wirklich schwach.
Und man muss ja sagen, mittlerweile hat sich ja der Wahlausschuss des Deutschen Bundestages ja zumindest dazu geäußert, dass er es aktuell prüft. Also das sei ja schon ein Erfolg, dass man sich überhaupt damit befasst. Aha, interessant. Aber in diesem Wahlausschuss, wir haben es schon mal gesagt, ist eine knappe Mehrheit der Abgeordneten, die dort sitzen, anhängig SPD, CDU oder CSU. Und auch die Vorsitzende ist von der SPD. Ich bin da irgendwie eher skeptisch. Dass es dann tatsächlich zu einer Neuauszählung kommt.
Wie lange willst du denn sowas prüfen?
Ja, richtig. Ja, genau.
Da reichen mir aber locker 2 Wochen, um es zu prüfen.
Da reichen mir locker 2 Stunden, um zu prüfen,
richtig.
Mein Gott. Ja.
Ja. Also, schön. So läuft es erstmal ganz gut bei uns. Starten wir doch mal mit einem Ton deiner Wahl. Du weißt ja, was wir heute so vorliegen haben. Wen möchtest du gerne hören, um dann.
Oh, auf jeden Fall unbedingt gerne den Cem. Den Cem aus dem Schwabenland.
Das deutsche Handwerk hatte mal einen schönen Slogan. Die haben mal gesagt, entscheidend ist nicht, wo du herkommst, entscheidend ist, wo du hin möchtest. Krempelst du die Ärmel hoch, packst du an für unsere gemeinsame Heimat. Das sollte doch der Maßstab sein.
So nämlich, Cem Özdemir, künftiger AfD-Ehrenvorsitzender. Das ist ein Spruch, der kommt so eins und eins von der AfD.
Ja, ist richtig.
Also Leute, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, welche Hautfarbe du hast, auch deine Religion ist wirklich egal, solange du respektierst, wie es in Deutschland zugeht, in dem Deutschland von vor 2015, in dem Deutschland von 2005 und in dem Deutschland, was wir auch 2035 wieder haben wollen. Wenn du in diesem Deutschland dich engagierst, wenn du wirklich Gas gibst, wenn du hier versuchst, das Beste aus deinem Leben und deiner Gegenwart zu machen, ohne anderen Leuten auf der Tasche zu liegen. Großer, dann bist du jederzeit willkommen, sagt Cem Özdemir, Spitzenkandidat für Bündnis 90 Die Grünen.
Gestern Abend bei Karin Mioska war er zu Gast. Ich habe mich ehrlicherweise auch ein bisschen gewundert. So, warum laden die denn bitte den Cem ein? Also außer, dass sie ihm vielleicht Wahlkampfhilfe geben wollen, weil er ja ganz gerne neuer baden-württembergischer Ministerpräsident werden möchte. Aber ansonsten hat der bundesweit doch überhaupt gar nichts zu sagen. Er war mal Minister, war am Ende der Ampelkoalition sogar Doppelminister. Unbedingt musste er dann auch bei Mioska erwähnen, aber nur für ein Gehalt. Also nur ein Ministergehalt. Dafür hat er 2 Jobs gemacht, der Arme. Ja, und da saß er dann und hat sich unter anderem zu Migration geäußert. Er hat sich auch zur Autoindustrie geäußert. Und zum Stadtbild hat er sich auch geäußert.
Im kommenden Jahr sind also Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Und nach aktuellen Umfragen liegt die CDU etwa bei 30%, die AfD liegt knapp über 20%, die Grünen liegen knapp unter 20%. Es ist tatsächlich schwer zu erklären, warum ausgerechnet jetzt Cem Özdemir als aktueller Politiker im Fernsehen auftreten muss. Als aktueller Politiker würde ich mal sagen, würde ich doch am ehesten Leute aufstellen, einladen, die Landesminister sind, wenigstens Ministerpräsident von Baden-Württemberg oder Bundesminister. Deswegen war das mit Cem natürlich ein bisschen überraschend, aber meine Güte,
Also ganz überraschend ist es natürlich für Frau Miosga nicht, weil sie hat es ja auch ein bisschen erklärt. Also eigentlich drei Gründe. Das erste ist, dass Herr Özdemir ja erst vor kurzem so einen Artikel geschrieben hat, wo es eben um diese Stadtbilddebatte und um seine Tochter gegangen ist.
Ja, das war aber vor kurzem. Ich glaube, das war 2024.
Der FAZ-Artikel, der war 2024. Wurde jetzt wieder rausgeholt im Zuge der Stadtbilddebatte. Das zweite ist, dass er ja aus einem Autoland kommt in Baden-Württemberg und die Autoindustrie ja gerade den großen Niedergang hat. Und das Dritte, und das war ganz wichtig, das hat Frau Miosga häufig erwähnt, ja, also gut, seine Grünen, die liegen ja vielleicht jetzt nur hinter der AfD da irgendwie auf Platz 3 in Baden-Württemberg. Aber wenn man denn in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten direkt wählen würde, dann wären ja dem Özdemir die Zustimmung von über 40% der Wähler sicher und damit wäre er der beliebteste Kandidat. Nur leider wählt man halt nicht direkt.
Dann wäre Rudi Völler Bundespräsident.
Ja, richtig.
Und Waldemar Hartmann seine First Lady. Würden sich da schön im Bundespräsidialamt streiten über eine Maß. Ja, Cem Özdemir war tatsächlich der erste Deutsch-Türke im Bundestag oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund. Ich denke, er hat türkische Staatsbürgerschaft überhaupt nicht.
Nee.
Das war 1994, da ist er ins Parlament gekommen. Und es war schön, dass die ARD-Redaktion da nochmal ein bisschen zurückgeblickt hat. Und dann hat man tatsächlich gesehen, der ja ganz junge Cem, das war ja ein Richter, der sah ja super gut aus. Ne? Das war so ein Styler, der hat so Mod-Klamotten angehabt, richtig cool. Und da saß er dann tatsächlich beim Tee trinken bei seinen türkischen Eltern. Und da sah man dann die türkischen Eltern. Und was ich euch sagen kann, ist, dass die Mutter auf jeden Fall kein Kopftuch getragen hat. Mhm. Und das steht so beispielhaft für viele Geschichten, die ich von damals gehört habe, eben auch von Muslimen. Ich habe ja vor 3 Wochen zum Tag der deutschen Moschee, oder wie das heißt, da habe ich ja mit einer Imamin aus Berlin gesprochen, also einer weiblichen Vorbeterin, die auch eine eigene Moschee betreibt. Musste sie auch mal zumachen, weil andere Muslime das nicht so toll fanden, dass da halt eine weibliche Vorbeterin ist oder dass da auch Mitglieder also schwule und lesbische Mitglieder in der Gemeinde sind. Mhm. Die hat das auch erzählt. Also als wir hierher gekommen sind, ich glaube aus Kroatien kam sie, da war das ganz anders in Deutschland. Da war das Kopftuch tatsächlich eine Seltenheit. Der Glaube wurde zwar gelebt, aber im Einklang mit dem, was man hier vorgefunden hat. Und das hat sich jetzt natürlich brachial geändert.
Absolut.
Und da kann man positiv sehen und negativ sehen. Man kann ja sagen, also endlich leben die Muslime in Deutschland den wahren Glauben. Und ich bin der Überzeugung, dass viele Muslime genau das sagen. Damals konnten wir das nicht so machen, damals waren wir zu wenig, damals hatten wir auch den politischen Rückenwind nicht. Aber jetzt sind wir viele, wir haben den politischen Rückenwind und deswegen können wir jetzt endlich den richtigen Islam hier leben. Mhm. Und der richtige Islam heißt natürlich Frauen und Mädchen hinter den Hijab und Männer auf die Arbeit.
Ich glaube, dass das aber auch durchaus eine geteilte Debatte ist, die sich mit 2015 massiv geändert hat, weil wenn du dir die Eltern von Cem Özdemir anguckst oder viele andere Türken, die in den 60er, 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen sind, wo du mittlerweile die dritte oder vierte Generation hast, für die spielt Religion grundsätzlich eine ganz andere Rolle. Und es ist jetzt auch nicht so, dass plötzlich, weil 2015 und folgende ganz viele stark religiöse Muslime nach Deutschland aus Syrien, aus Afghanistan gekommen sind, deren Frauen hier voll verschleiert über die Straße gehen, dass sich dann jetzt plötzlich Mutter Özdemir überlegt, ach, dann kann ich ja jetzt auch endlich meinen Hijab anziehen. Ich glaube, das ist eine absolute Ausnahme, dass Türken, die dann irgendwie auch in der zweiten, dritten Generation hier sitzen, nie ein Kopftuch getragen haben, jetzt sagen, oh, jetzt kann ich aber den, in Anführungsstrichen, wahren Glauben ausleben und ziehe das ebenfalls drüber. Das sind andere Generationen. Und deswegen hat es mich ehrlicherweise auch sehr aufgeregt, wenn Frau Miosga die ganze Zeit in dieser Sendung gestern Cem Özdemir und seine Familie in diese Stadtbilddebatte inkludieren wollte und sagen wollte, Herr Özdemir, wie fühlen Sie sich denn jetzt, wenn da ein Kanzler Merz steht und auch Sie mit meint, als Migrant, als Menschen mit Migrationswurzeln, die ja im Stadtbild stören würden. Und dabei hat ganz sicher unser Kanzler nicht Cem Özdemir, nicht Cem Özdemirs Mutter, sondern eher die vollverschleierten Hijab-Leute und die jungen rumlungernden Menschen in den Innenstädten gemeint. Und ganz sicher nicht das, was Karin Mioska mal wieder implementieren wollte.
Das ist es nämlich. Mhm. Das ist die große Unehrlichkeit. Und das passiert auf allen Ebenen.
Ja.
Also beispielsweise auch unsere Bildungsministerin, Frau Prien, die habe ich neulich mal wieder in Israel erwischt. Da hast du ja irgendwas von Yad Vashem erzählt. Also Leute, ich fände das so großartig, wenn Frau Prien wirklich Bundespräsidentin werden würde.
Warum das?
Na, es gibt doch solche Gerüchte.
Ja, aber es gibt viele Gerüchte.
Der abgewrackte Steinmeier, der hat jetzt ja noch 1,5 Jahre und dann brauchen wir jemand anderen. Und dann gibt es die Gerüchte, dass dann endlich mal eine Frau Bundespräsidentin werden kann. Und ich finde, Angela Merkel ist eigentlich prädestiniert dafür.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, Frau Merkel, die muss es werden, ja.
Sie hat viel Erfahrung und sie scheut sich auch nicht, ihre große moralische Integrität in die aktuelle Politik einzubringen.
Oh Gott.
Es vergeht keine Woche, wo die Merkel nicht aus ihrer Kiste steigt und dem Merz sagt, was er wieder falsch gemacht hat.
Ja, weil sie halt ihr Buch promotet, ne? Ihr Buch liegt ja mittlerweile wirklich Europa und fast weltweit irgendwie in den Auslagen, ist in x Sprachen übersetzt worden und sie tourt ja dementsprechend auch durch Europa und die Welt, um das zu promoten. Und dann mischt sie sich einfach. Es ist wirklich wie, für mich ist das wie so ein Gruß aus der Urvergangenheit. Ich finde es schon peinlich, wenn man mal, und das ist wirklich äußerst selten, irgendwas über Olaf Scholz liest. Allein das kommt mir vor wie aus dem vergangenen Jahrhundert. So ein Stück gescheiterte deutsche Geschichte. Aber wenn man dann jetzt die Merkelin dann nochmal, mein Gott, das ist ja wie ein Gruß aus dem Grab.
Angela Merkel wird also nicht Bundespräsidentin. Nee. Dafür hat sie nicht die Unterstützung bei den aktuellen CDU-Politikern. Wobei, vielleicht braucht sie auch einfach so eine Art Palastrevolution. Die Grünen würden sie sicherlich gerne haben. Die SPD wird sie vielleicht in Kauf nehmen. Und bei den CDUlern findet man auch ein paar Grünverstrahlte, die sagen, ja, hey, klar. Frau Merkel, also bitte, wir sind bereit für diese Form von Revolution. Das wäre wirklich lustig. Denn das Amt des Bundespräsidenten braucht wirklich kein Mensch.
Das ist allerdings wahr. Also diesen Grüß-August, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja, also wenn ich mich erinnere, also erstmal den Steinmeier, der U an der Spitze der Nation, der hat sowieso bei vielen schon lange verloren. Davor hatten wir Joachim Gauck, ach du liebe Güte, was der gepredigt hat. Ich erinnere mich dann noch den Schimpf und Schande Christian Wulff. Und also das sind so die letzten wirklich, also Zuckungen der Demokratie, die da irgendwie im Schloss Bellevue passiert sind, es ist eine Schande, eine große Schande.
Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Präsident Steinmeier oder ein großes Porträt, es war auf jeden Fall im Spiegel und da hat er halt gesagt, ich habe doch hier immer alles versucht, ich habe immer versucht, mich einzubringen. Genau, es ging darum, dass er jetzt versucht, eine Sozialreform anzustoßen, wie Hartz IV, was ja eigentlich auch aus seiner Feder gestammt ist.
Ja, richtig.
Dann schreibt der Spiegel halt lang und breit über seine zwei Amtszeiten und dass er tatsächlich bemüht gewesen ist und dass er gar nicht versteht, wie man ihm den Vorwurf machen kann, dass er es irgendwie nicht gebracht hat, weil er immer im Dialog gewesen ist. Und ich sage dir was, es stimmt eigentlich. Ich habe vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier immer wieder mitbekommen, dass er durch das Land getourt ist, dass er seine eigenen Ortstermine hatte, dass er da versucht hat, nahbar zu sein. Aber Herr Steinmeier, am Ende ist es scheißegal, wie oft Sie irgendwie mit Ihrer Dienstlimousine durch den Osten gondeln. Es spielt überhaupt keine Rolle. Nahbar sind Sie nicht dadurch, dass Sie mit 20 Sicherheitsleuten und einem Hund, der vorher alles nach Sprengstoff abgeschnüffelt hat, durch Dessau laufen. Nahbar sind Sie durch Ihre Sprache und dass Sie nicht explodieren. Und Sie haben immer behauptet, Sie wollten ja immer alle mitnehmen. Aber nein, ich kann Ihnen sagen, der Spaziergang hat nie seine Unschuld verloren. Der Spaziergang war ein großartiges politisches Signal von Menschen, die sich dem Impfdruck widersetzt haben. Der Spaziergang war ein Signal von echten Demokraten, die sich in diesem Land wirklich demokratisch eingebracht haben und dafür fürchten mussten, mit hohen Bußgeldern belegt zu werden und von der Polizei weggeknüppelt zu werden. Herr Steinmeier, das heißt, wenn Sie behaupten, dass Sie versucht haben, diese Gesellschaft zu einen, Sie haben natürlich gegen nicht geimpfte Menschen, die sich demokratisch engagiert haben, gehetzt. Gehetzt haben Sie. Und Sie haben natürlich AfD-Mitglieder, AfD-Funktionäre, Aktive bei der AfD ebenfalls diskriminiert und wollten mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und diese Leute stellen mittlerweile weit über 10 Millionen Menschen in diesem Land. Und die haben Sie alle rausgenommen aus der Debatte. Voll Deivel. Und das gilt für Frank-Walter Steinmeier. Wir wollen noch gleich noch was zu Karin Prien sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Und das gilt genauso für die Kirchen, über die werden wir gleich noch sprechen.
Oh, ja, übrigens macht das ja Frank-Walter Steinmeier immer noch. Also auch wenn es zum Beispiel darum geht, die AfD aus den Parlamenten fernzuhalten und bloß aus den Regierungen. Also da ist er ja auch immer noch ganz vorne mit dabei. Und da frage ich mich in der Tat, welche Leute werden denn dem Herrn Steinmeier bei seinen Besuchen in der Nation vorgesetzt? Wie werden die denn ausgewählt? Wen hat man denn da eigentlich von irgendwelchen Juso-Portalen oder irgendwie den örtlichen Grünen da eigentlich eingekauft, dass die mit ihm dann sprechen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, hätte Herr Steinmeier ein offenes Ohr und ein offenes Herz gehabt bei seinen Besuchen und wäre auf wirklich die Bürger gestoßen, die ihm dort sagen, was im Land falsch läuft, dann hätte er seine... Pardon, wenn ich es so formuliere, aber dann hätte er seine verdammten Reden, die er dort in Bellevue hält, ganz anders gehalten, als er das in letzter Zeit getan hat.
Also es gibt diese Gerüchte rund um Karin Prien und befeuert werden sie von der reinen Analyse, dass sie eine Frau ist und dass sie jüdische Vorfahren hat. Mhm. Und ich denke mir, wie schwarz ist sie wirklich?
Da in der Seele?
Fehlt da jetzt noch was? Oder reicht Frau und jüdische Vorfahren schon? Karin Prien also mal wieder in Yad Vashem und hat dann erzählt, ja, wir haben jetzt eine Yad Vashem-Gesellschaft und dann werden wir das Gedenken. Ich denke mir so, oh ja, 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 diese Gedenkriten, die sind wirklich ganz wichtig. Diese Gedenkriten werden nämlich dieses Land einen. Das hat ja Frank-Walter Steinmeier mit seinen Gedenkriten bewiesen. Ja. Joachim Gauck, der genauso gedacht hat. Christian Wulff, der bis heute noch nachdenkt. Und Herr Köhler, der mittlerweile...
Der
ja, genau. Hotte zu mich ja sogar ein persönliches Verhältnis habe. Ich habe ihm Essen serviert. Er hat,
ach was?
Ja, er hat ein Büro da, wo ich gearbeitet habe.
Ah.
Okay, und die haben immer diese Erinnerungskultur wachgehalten. Und Karin Prien wird natürlich die Mega-Definition dieser Erinnerungskultur sein. Wenn es kaum noch Überlebende gibt, Karin Prien wird die letzte Überlebende von was auch immer sein. Und Karin Prien hat ja selber gesagt, also sollte die AfD jemals, also sollte die jemals in Deutschland irgendwie, dann werde ich sitze sowieso schon aufgepackten Koffern und dann werde ich, ja, ins KZ. Das ist so, das ist ja sinngemäß das, was sie gesagt hat, ja?
Ja, 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 ja.
Weil wenn die AfD kommt, dann heißt es ja für das jüdische Leben KZ. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Prien, nein, das haben Sie so nicht gesagt, aber der Subtext ist genau der. Wenn Sie meinen, sobald die AfD hier in eine Regierungsverantwortung kommt, dann werden Sie Ihre Koffer packen und nach Israel gehen. Wissen Sie, da hätte ich meine Koffer auch schon länger packen müssen.
Und diese Debatte ärgert mich massiv, weil es ist eine unehrliche Debatte, die wir seit Monaten, seit Jahren in Deutschland sehen. Wenn in Verbindung gesetzt wird, dass wir, und diese Zahlen gibt es, die stimmen ja, dass es einen massiv gestiegenen Antisemitismus in Deutschland gibt. Und man dann aber, öffentlich-rechtliche Medien wie etablierte Parteien gleichermaßen, diesen Umkehrschluss zieht, warum haben wir mehr Antisemitismus in Deutschland? Ach so, ist ja klar, weil mehr Leute die AfD wählen und die immer stärker wird. Freunde, was hat sich denn seit 2015 verändert im Land? Warum ist denn eigentlich die AfD auch stärker geworden? Das hat doch auch etwas übrigens mit der Stadtbilddebatte zu tun und das hat was mit Migration zu tun. Und das hat natürlich auch etwas, und das haben wir in Stadtteilen wie Berlin, Neukölln und gesehen, als denn der Anschlag auf Israel gewesen ist vor 2 Jahren. Wer hat denn dort gefeiert auf den Straßen? Wer hat denn Süßigkeiten verteilt und Fahnen geschwenkt? Das waren meines Wissens keine Deutschlandflaggen und das waren meines Wissens auch keine Nazis oder AfD-Anhänger, die dort gefeiert haben. Nein, das waren Palästinenser. Das waren Leute, die nicht in Deutschland geboren sind oder allerhöchstens in erster Generation, in zweiter Generation hier sind. Und dieser Umkehrschluss wird absichtlich verschwiegen. Er wird absichtlich nicht gemacht.
Wurden nicht am 1. Oktober in Berlin 3 Männer verhaftet? Die sollten doch Verbindung zur Hamas gehabt haben und da ging es auch um Kriegswaffen. Da war ein Sturmgewehr im Spiel.
Ja.
Und ermittelt wird wegen einem geplanten Angriff auf eine jüdische Einrichtung, Frau Prien. Mhm. Was machen wir jetzt mit denen? Also Sie können jetzt sagen, ja, da waren ja schon auch Deutsche dabei. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Nationalitäten die hatten. Aber ich glaube, da waren tatsächlich auch Deutsche dabei, die aber auch einen muslimischen Migrationshintergrund hatten. Ja, es ist natürlich krass. In diesem Land ist es schwierig, mit offenem Visier über Gefahren und Nicht-Gefahren zu sprechen. Das trauen sich die meisten nicht, weil sie wissen, dass es wahrscheinlich gesellschaftliche Ächtung mit sich bringen wird, wenn man sich gegen Pro7 stellt. Gegen Joko, gegen Klaas, gegen Mioska, gegen die ARD, gegen Hayali, gegen Reschke, gegen fast alle stellt. Aber wissen Sie was, Herr Merz? Trauen Sie es sich einfach. Tun Sie es. Sie wissen gar nicht, wie gut sich das anfühlen wird. Es ist nämlich immer das Gleiche. Er kommt wieder mit irgendeinem rassistischen Kram in die Ecke. Also Paschas, ukrainische Sozialbetrüger und was war es als letztes jetzt? Stadtbild, ja, also diese Ausländer, die in den Städten rumlungern. So, er kommt also mit seinem rassistischen Kram um die Ecke, dann kommen die Leute, die ihm Rassismus vorwerfen und dann kommt Friedrich Merz, der sagt, naja, nee, ich habe ja nicht, hab nicht die ganzen Ausländer gemeint. Hier geht es jetzt nicht um millionenfache Remigration, hier geht es ja bloß um Abgelehnte ohne Schutzstatus, ohne Aufenthaltsstatus, die keine Arbeit haben und kriminell werden. Okay, das sind dann noch 70.000 oder 40.000, wie viel sind es denn jetzt eigentlich?
Ja, genau.
Da ist er also schon wieder zurückgegangen, anstatt zu sagen, Syrien, da können wir abschieben.
Mhm.
Syrien, ja, bitte.
Und das ist ja gerade eine spannende Debatte, weil ja unser Außenminister Johann Wadephul, der war ja in Syrien vor ein paar Tagen und da ist er wiedergekehrt und dann hat er ja gesagt, ja, also ich habe mir das hier jetzt mal so angeguckt, nee, also abschieben hierhin, das sieht er ja kritisch. Das sieht er kritisch, weil die Infrastruktur, die sei noch nicht so weit. Also da sei ja schon viel kaputt gegangen und da gäbe es ja auch, also gut, jetzt in Damaskus, da ist es besser, aber im ländlichen Bereich, ja, hast du ja teilweise nur für 2 Stunden Strom und wenn du keinen Generator hast und das, also nee, das würde ihm da alles so nicht zusagen, da müsste man wirklich gucken mit dem Abschieben, auch wenn es um Straftäter geht übrigens. Und ich habe mit einigem Amüsement dann Herrn Linnemann, den General der CDU, verfolgt bei NTV im Frühstart war er, wo er dann gesagt hat, nee, also da würde Herr Wadephul jetzt aber nicht für die gesamte Union sprechen. Also da müsste man sich auch einfach ehrlich machen und das würde ja auch der gesunde Menschenverstand sagen. Also es würde ja auch keiner verstehen, wenn wir da nicht abschieben würden. Und deswegen, Achtung, hat jetzt anscheinend Friedrich Merz den Übergangsinterimspräsidenten aus Syrien, den Al-Sharaa, doch tatsächlich, also so sagen es zumindest einige Quellen, den Sharaa nach Berlin eingeladen, um mit dem mal so zu gucken, wen man denn so alles abschieben kann. Spannend.
Ah ja, schön. Schön. Ich sag mal so, wenn ich ein syrischer Terrorherrscher wäre und da würde der Mann mit dem ganz fetten Portemonnaie aus Berlin anreisen,
ja,
dann würde ich den natürlich an die zerstörtesten Orte meines Landes führen und sagen, oh, guck mal hier, das sieht ja ganz fürchterlich aus, was machen wir denn da? Wir brauchen ganz dringend dein Geld.
Ja.
Und dann sagt der Herr Wadephul, ja, das ist ja wirklich ganz schrecklich. Wissen Sie, Herr Wadephul, sagen Sie mal Folgendes. Sagen Sie dem Mann doch Folgendes. Punkt 1, ich möchte gerne um 20 Millionen Dollar reicher werden, darum werde ich es jetzt an die USA ausliefern. Ach nee, sorry, Sie sind ja gar kein Terrorist mehr. Das wurde ja vor wenigen Monaten gecancelt.
Ja, ja.
Sie sind jetzt der Demokrat. Gut, dann sage ich Ihnen was anderes. Bei mir ist gerade finanziell echt nicht so. Es sieht zwar, ich sehe aus wie dicke Hose, aber es ist das letzte Hemd, was Sie hier sehen. Ich habe kein Geld für Sie, aber ich habe jede Menge Manpower. Jede Menge frisch ausgebildete Fachkräfte aus Deutschland, die jetzt seit 10 Jahren bei uns sind, die kommen aus ihrem Land und die haben bei uns richtig was gelernt, die haben sie auch richtig nützlich gemacht, das sind die Leistungsträger der deutschen Gesellschaft, die haben eigentlich das Wirtschaftswunder 3.0 in Deutschland jetzt gerade vollendet.
Ja.
Und die können sie gerne haben. So, aber nein, er sagt das Gegenteil, auf keinen Fall, beziehungsweise abschieben dahin wird schwierig. Es ist wirklich eine prekäre Situation, weil du hast jetzt aus der Union schon wieder so viele unterschiedliche Signale, die man bekommt. Also Wadephul sagt, abschieben in größeren Umfang geht ja nicht. Dobrindt sagt, ich äußere mich lieber nicht zu Wadephul, ansonsten habe ich morgen früh eine Hausdurchsuchung. Innenminister und Außenminister sind sich im Moment nicht einig, was das angeht. Und dann ist da der Merz, der Kanzler, der will ja eigentlich eine Abschiebeoffensive starten.
Ja, ja, natürlich. Und man muss ja jetzt auch Folgendes sagen, wenn man es machen würde wie Herr Wadephul oder ganz viele andere, natürlich sowieso die Grünen und die SPD übrigens auch als Koalitionspartner, die sagen, nee, das ist noch nicht so weit. Wir müssen jetzt erstmal Millionen und Abermillionen, möglicherweise Milliarden nach Syrien schicken, an Geld, nicht an Menschen, an Geld, um dort den Wiederaufbau zu starten. Keine Ahnung, was wir nachher davon haben, aber dann, also ich sag mal, wenn das wieder aufgebaut ist, so in 5 bis 10 Jahren vielleicht, also ich meine, dann können wir natürlich die ganzen Syrer, die gehen ja dann auch freiwillig wieder zurück, weil das ja dann ein ganz tolles Land ist, in dem sie sind. Und ich sag dir mal Folgendes, Hunderttausende an Syrer sind mittlerweile entweder bereits an der deutschen Staatsbürgerschaft interessiert oder haben sie bereits. Die gehen sowieso nicht mehr. Die haben übrigens fast immer alle einen Doppelpass, also den deutschen und den syrischen. Das heißt, sie gehen natürlich auch auf Besuch nach Syrien, um nochmal zu gucken, wie ist es denn da, wie geht es denn eigentlich der Familie, um dann wieder zurückzukehren. Je länger die hier sind, desto weniger ist natürlich die Chance, dass die zurückgehen. Und da muss ich Herrn Lindemann ausnahmsweise mal recht geben, wenn er sagt, naja, natürlich braucht Syrien, wenn sie das Land wieder aufbauen wollen, auch ihre eigenen, die brauchen die eigenen Leute. Und wenn jetzt die ganzen jungen Leute, vor allem eben die jungen Männer, die man zum Aufbau eines Staates braucht, wenn die aber gar nicht da sind, wie willst du aufbauen? Und genau das sehen wir gerade. Die bleiben dann lieber hier. Und je länger die hier bleiben, desto weniger gehen sie.
Ich habe mal gelesen, in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, hatte so eine Durchschnittsfamilie in Syrien schon mal so 15, 20 Köpfe. Das heißt, ich glaube, dass da auch noch genug junge Leute in Syrien sind, die jetzt auch mit aufbauen könnten. Aber die Frage ist eine ganz andere. Die Frage ist ja, inwiefern muss Deutschland sich jetzt engagieren? Und kann ich euch sagen, kein Cent. Kein Cent. Syrien braucht aus unserem Portemonnaie keinen Cent, denn wir leisten ja bereits eine Milliardenunterstützung an Syrien. In Deutschland leben knapp 1 Million Leute aus Syrien und die allermeisten sind in den vergangenen 10 Jahren hierher gekommen. Und diese Menschen, die hier sind, haben von uns bekommen Unterkunft, Verpflegung, Geld, Bildung, Sprachkurse, Eingliederungshilfen. Das ganze Programm. Und sie können alles haben. Sie können eine Ausbildung machen, können sie die abbrechen, können sie nächste Ausbildung anfangen. Sie können studieren, wenn sie Qualifikationsnutzung haben. Sie können unsere Schulen besuchen, sie können unser Gesundheitssystem nutzen. Leute, wir subventionieren das Land Syrien mit seinen Staatsbürgern mit Multimilliarden jedes Jahr. Ja. Und ich weiß jetzt schon, was passieren wird, wenn Herr Wadefuhl auf die nächste Geberkonferenz nach Ankara oder sonst wo geht. Ja, ich habe wieder ein Portemonnaie mitgebracht. Da dürfen es 70 Millionen sein. Wie viele Millionen soll ich denn geben? Nein, Herr Wadefuhl, setz nicht einfach hin und sagen, Punkt 1, wer sich hier nicht einbringt in unserem Land, wer weder die Sprache erlernt hat in den letzten 5 bis 10 Jahren, wer hier keinen Job hat, wer sich nicht einbringt, der wird abgewiesen. Ja. Der wird zurückgeschickt in dieses Land, in das ja schon 1 Million Menschen aus der Türkei zurückgekehrt sind. Hm. 1 Million Leute aus der Türkei konnten nach Syrien, Herr Wadefuhl. Aber 1 Million Leute aus Deutschland können auf keinen Fall nach Syrien. Erklären Sie uns mal bitte das.
Möglicherweise liegt es daran, dass die Sozialleistungen in der Türkei für Syrer gar nicht so groß sind.
Und zu dem ganzen Gedöns passt dann eine Meldung, die wir am Wochenende bekommen haben. Ein mittlerweile 22-jähriger Syrer wurde in Berlin festgenommen. Er hat in Berlin 3 Wohnsitze. Ich weiß nicht genau, wer ihm die finanziert hat.
Und nur deswegen wurde er ja gesucht, ne?
Naja, gesucht wurde er wegen des Hinweises eines ausländischen Geheimdienstes.
Ach ja, die Amis wieder.
Die Amis oder die Israelis, man hat noch nicht bekannt gegeben, welcher Geheimdienst das gewesen ist. Also Abdallah, das war jetzt kein unterschwelliger Alltagsrassismus. Abdallah wurde am Samstag festgenommen. Bei ihm wurden Utensilien für einen Bombenbau gefunden. Er soll eine Nähe zum IS haben. 3 Wohnungen, die ihm zugeordnet werden, wurden in Berlin durchsucht. Eine davon auf dem Terror-Hotspot Sonnenallee, wo man halt nach dem 7. Oktober die Süßigkeiten verteilt hat. Mhm. Verdacht auf ein geplantes Selbstmordattentat. Ja, so ist das.
22 sagt das dann, ne?
Ja, 22. Ja, ja. Er ist 2023 nach Deutschland gekommen und hat hier Schutz gesucht.
Puh. Relativ frisch in Deutschland, ja. Wie viel Schutz der Mann wohl braucht? Mhm.
Ja, ja, er hat auch subsidiären Schutz. Und das heißt also, wegen der schwierigen Sicherheitslage in Syrien kann er nicht abgeschoben werden, muss auch nicht zurück.
Jo. Er soll auch in sozialen Netzwerken durchaus islamistische Positionen dort vertreten und verbreitet haben. Auch das ist bekannt. Alles Weitere wird im Moment noch untersucht, also beispielsweise Auswertungen aus diesen Wohnungen. Warum eigentlich Wohnungen? Also, das verstehe ich auch schon wieder nicht.
Ach ja, wir haben noch ein bisschen wenig Kontext, wie er diese 3 Wohnanschriften bekommen hat. Ich vermute mal, da wird halt eine Unterkunft für Geflüchtete drunter sein und dann vielleicht eine Wohnung, die er selber hat. Naja, ist ja auch egal. Wir werden vielleicht raussehen. Vielleicht ist Abdallah aber auch komplett unschuldig. Ich bin gespannt. Bei diesen 3 Hamas-Typen oder potenziellen Hamas-Typen vom 1. Oktober gibt es übrigens keine aktualisierten Meldungen. Ich habe mal geschaut. Also über 1 Monat ist da jetzt irgendwie Gras über die Sache gewachsen und wir müssen gucken, was passiert. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass wir eine Basta-Berlin-Sendung machen mit Was wurde eigentlich aus?
Oh ja.
Denn das ist sehr interessant, Frau Merkel, Frau Dröge, Frau Jayali. Das ist alles wirklich sehr interessant, wenn man sieht, wie die psychische Situation der Leute ist, die jetzt Schutz suchen. Die ist ja wirklich sehr angespannt. Also der Täter aus Aschaffenburg kommt jetzt in eine psychiatrische Einrichtung. Immer wieder haben wir Täter, die Leute ermordet haben und jetzt bis an ihr Lebensende oder bis ein Therapeut sagt, sie sind jetzt wirklich nicht mehr gefährlich, in deutschen psychiatrischen Einrichtungen sitzen und da jedes Jahr Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Euro Kosten verursachen.
Ja.
Ja, es ist aber, mir ist es lieber, wenn die Leute hier in der psychiatrischen Einrichtung sind, als wenn sie in Syrien ihrer Arbeit nachgehen würden.
Kommt drauf an, was das für eine Arbeit ist. Ja, ja. Und ob die dann möglicherweise eben wieder zurückkehren, weil das ist ja durchaus anscheinend möglich. Wir haben ja durchaus mehrere, die entweder mehrfach Anträge stellen, weil sie abgewiesen wurden und dann wiederkehren. Wir haben aber natürlich auch Leute, die abgeschoben wurden und dann wieder versuchen, ihren Weg nach Europa und explizit nach Deutschland zu finden. Anscheinend sind unsere Grenzen ja nach wie vor löchrig und nach wie vor gibt es natürlich auch diverse NGOs, die Anwälte stellen, um genau solche Leute zu vertreten, dass die hier doch ihr Anrecht haben, dass die doch verdammt nochmal Teil des deutschen Staates wieder werden sollen, egal wenn sie ihre Chance vertan haben oder nicht. Das muss doch drin sein, das muss man doch machen können.
Mhm. Ach nun gut, wunderbar. Also Leute, wir haben eine herzliche Bitte an euch, wenn ihr unseren Lebenswandel unterstützen möchtet und unsere Arbeit, dann könnt ihr es gerne machen. Mit einer freigiebigen Zuwendung. Den Oktober haben wir gemeinsam rumgebracht. Vielen Dank. Alles bestens. Jetzt kommt der November und es wäre natürlich toll, wenn ihr uns da auch unterstützen könntet.
So ist es. Basta.berlin, da findet ihr die Möglichkeiten, wie das geht. Also Banküberweisung, PayPal, Patreon oder. Natürlich könnt ihr uns auch irgendwie einen Brief schreiben. Auch da gibt es Adressen, aber besser ist, bevor ihr das tut, schreibt uns lieber eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Da können wir dann nochmal kurz schnacken, wie ihr das am besten machen könnt und wollt. Und wichtig ist uns immer zu sagen, wenn ihr uns unterstützen könnt, dann macht das gerne. Wenn ihr das nicht könnt und euch dann irgendwie an der Butter auf dem Brot fehlt, macht das bitte nicht. Wir sind hier eine Solidargemeinschaft. Vielleicht gibt ja dann der andere 2 Euro. So nämlich.
Per PayPal könnt ihr dann noch kleine Grüße schicken, unter anderem wie Max zu Halloween für euch je 3 kleine Pilz. Oder Sarah, weil ich diese Woche am teuren Kaffee in München gespart habe. Schicke ich euch jetzt 20 Euro. Das ist natürlich mega.
Dankeschön.
Liebe Sarah, viele Grüße
mega.
An alle, die dabei gewesen sind. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll.
Super.
Gut. Wir waren ja gerade bei diesem Dauerthema Migration und da habe ich eine Sozialministerin aus Sachsen noch mitgebracht. Das ist sehr interessant, was sie sagt. Also ihr Name ist Petra Köpping, sie ist SPD-Ministerin und sie war bei Markus Lanz zu Gast und wurde da oder äußerte sich da zum Thema Gratis-Schulessen in den Schulen.
Sie stellen jetzt einen Antrag, Sie bekommen jetzt einen Antrag gestellt, wir wollen zum Beispiel die kostenlose Schülerspeisung in den Schulen einführen. Da sagt doch jeder normale Bürger, gutes Thema.
Ja, gute Sache.
Gutes Thema, gute Sache. Finden wir gut.
Ja. Okay, findet
ja,
Frau
soweit.
Köpping gut, findet so Herr Lanz gut.
Finde ich auch gut, ja.
Jetzt die Frage, woran scheitert das eigentlich?
Und dann
rate ruhig.
Geld?
Ja.
Und dann sagen wir, woher wird es denn finanziert? Aus den Flüchtlingszuschüssen, aus der Integrationsarbeit, also aus allen sozialen Bereichen. Im Moment ein Schimpfwort
also
geworden.
Ihr Bereich sozusagen.
Unser Bereich, natürlich auch die demokratischen Projekte, die NGOs, all diese Fragen. Das sind die Antworten auf diese Themen.
Also verstehe ich das richtig? Sie sagt, die kostenlose Schülerspeisung, die ist deswegen nicht möglich, weil wir ja unter anderem diese Demokratie-NGOs bezahlen und auch alles weitere, was so in diesen Sozialbereich fällt, wie natürlich auch Migration. Oh, das ist
ja
ehrlich.
Ja, genau so kann man sie interpretieren. Wenn wir nicht so sehr um unsere Demokratie kämpfen müssten... könnten wir euren Kindern gratis Schulessen geben. Wenn wir so viel Migration hätten, dann könnten wir das natürlich tun. Was sie danach noch gesagt hat, was ich jetzt rausgeschnitten habe, aber ich möchte es gerne erwähnen, sie hat durchaus gesagt, dass das mit ihr nicht so funktioniert. Das heißt, sie fordert natürlich, dass das alles geht. Aber Frau Köpping, genau das ist ja das Problem. Ein Land im ökonomischen Niedergang kann sich nicht alles leisten und muss priorisieren. Und es wird immer so sein, dass die eine Sozialmaßnahme, die eine politische Maßnahme von der anderen politischen Maßnahme blockiert wird. Und wenn Sie das zu Ende denken, dann ist es selbstverständlich so, dass die massive Zuwanderung diesem Land mehr kostet, als es ihm bringt.
Richtig.
Und deswegen wird dieses Land an anderen Stellen sparen müssen. Und das wird dann auch die autochthone Bevölkerung betreffen. Das heißt, die Deutschen werden schlechter gestellt wegen des Zuzugs von mehreren Millionen Ausländern.
Naja, und das sieht man ja eigentlich landesweit, also das siehst du bundesweit. Genauso wie ja auch durchaus Kai Wegner hier in Berlin ja auch der regierende Bürgermeister mal gesagt hat, wir müssen sparen, also vor allem in sozialen Bereichen, da waren ja zum Beispiel das Wasser in den Schwimmbädern war ja besonders medial relativ vertreten, aber sehen wir mal die Stadtteilbibliotheken. Wir haben Kiezprojekte, bei denen es einfach gestrichen wurde. Wir sehen übrigens auch, dass deutlich mehr, also ich glaube, wir haben eine Rekordanzahl von Baustellen im Moment in der Bundeshauptstadt. Abgesperrt ist, gearbeitet wird allerdings relativ wenig und Fristen werden sowieso nicht eingehalten. Wofür dann aber Geld da ist, und das ist jetzt wieder eine relativ neue Meldung, sind zig Millionen, wo wieder neue Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden in der Hauptstadt. Also sprich, da ist das Geld hin. Es ist ja nicht weg, es ist halt nur woanders.
Ich glaube, dass Sie noch gar nicht wissen, worauf Sie sich hier eingelassen haben. Ihnen wird das so langsam klar, aber diese Debatten werden immer weiter zunehmen. Meine Prognose für dieses Land ist, die Sozialabgaben werden weiter steigen. Hm. Da gibt es ja schon weitere Pläne. Also nicht nur die veränderte Besteuerung von Kryptowährungen ist jetzt angedacht. Das heißt also, die Haltefrist von einem Jahr kommt weg. Musst du es halt auch deine Gewinne nach dem Jahr versteuern. Hm. Aber sehr interessant war auch der Vorschlag, dass die Familienversicherten sich jetzt selber versichern sollen. Was bedeutet das also? Klassischer Fall, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, hat 2 oder 3 Kinder und alle sind auf dem Mann versichert. Das ist die deutsche Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Jetzt gibt es den Vorschlag, dass die Frau sich aber dann auch selber versichern muss mit einem Beitrag von 200 € pro Monat. In diesem Fall hat diese Familie dann also höhere Kosten von 2.500 € pro Jahr. Mhm. So, man kann alles machen, aber muss sich immer klar machen, dass es hier permanent darum geht, die Bürger immer weiter zu belasten. Dann kommen sie mit der Vermögensteuer, mit der Erbschaftssteuer, kommen sie mit dem Krankenversicherung. Sie suchen immer weitere Möglichkeiten, um Geld zu akquirieren, um das zu finanzieren, was Frau Köpping dann haben möchte.
Und das, was du gesagt hast, also diese Familienversicherung, die gilt ja vor allem dann, wenn der Mann so viel verdient, dass die Frau kein Anrecht auf Sozialleistungen hat. Hätte sie das, dann wäre sie natürlich wieder über den Staat sozial- und krankenversichert. Es ist ja auch quasi ein Anreiz, dass der Mann dann mehr verdient, weil die Frau ihm vielleicht den Rücken frei hält oder was weiß ich, warum sie nicht arbeiten geht, aber dass sie dann eben in der Familienversicherung wenigstens das aus den Beinen hat und für alles andere kommt ja dann das Familienaufkommen auf. Wenn da aber dann plötzlich 2.500 nochmal zusätzlich im Raum sind, also Entschuldigung, dann kann der Mann doch besser sagen, auch ich gehe jetzt irgendwie nur noch halb arbeiten, verdiene nur noch halb so viel und dann kommen wir wieder in die Sozialleistung, da ist meine Frau ja dann versichert. Also ich meine, es ist doch konträr, kontraproduktiv.
Mhm. Da würde mir gerne meine Aufschlüsselung, würde mich mal interessieren, wer denn davon wirklich betroffen ist. Mhm. Also die Leute, wo der Mann sehr viel verdient und die Frau einfach zu Hause bleibt, ja, die wären betroffen. Der Mann, der mittelmäßig verdient und die Frau bleibt zu Hause, wären wahrscheinlich auch betroffen. Die Frage ist, sind denn auch die betroffen, wo der Mann wenig verdient und die Frau zu Hause bleibt? Du hast gerade angedeutet, wahrscheinlich nicht. Weil wenn du jetzt sowieso Wohngeld und andere Sozialleistungen bekommst, wirst du dann wohl auch davon befreit werden.
Ja.
Aber das ist im Moment noch ein Plan, aber ihr merkt schon, es geht um das Grundsätzliche. Es geht um das Grundsätzliche, dass das Leben in Deutschland immer teurer werden wird. Und das wird Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen werden sein weniger Konsum, weniger Arbeitsplätze und das führt dann zu einer Kaskade, die immer weiter nach unten geht. Das ist meine Prognose für die nächsten 5 Jahre.
Naja, und der Wirtschaftsniedergang, der geht ja schleichend einher. Was heißt schleichend? Der geht ja in riesigen Schritten gerade einher. Also egal, ob es die Automobilbranche ist, jetzt ganz frisch kamen neue Zahlen aus dem Maschinenbau in Deutschland, die auch sagen, ja Freunde, nö. Also ich glaube, nur noch 17% aller Maschinenbaubetriebe in Deutschland stellen überhaupt noch neue Leute ein. Bei den meisten anderen wird gerade abgebaut oder man versucht sich irgendwie so über Wasser zu halten. Auch das, dann haben wir ja übrigens am Donnerstag kommt, soweit ich weiß, der Stahl Gipfel ja im Kanzleramt zusammen, wo man dann über die Quadratur des Kreises spricht, nämlich den deutschen Stahl wettbewerbsfähig machen bei gleichzeitigem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Fokussierung auf grünen Stahl und CO2-neutralen Stahl. Auch eine super Idee. Also all das geht ja Hand in Hand und wirkt genau da ein, nämlich dass Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden, dass der sogenannte Wohlstand rapide fällt.
Also wir reden ja seit 3 Jahren jetzt mehr über die Themen Migration sowieso, aber eben auch Wirtschaft. Letzten Endes seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, seit dem Sanktionsmanöver der Europäischen Union gegen Russland, seit dem praktisch eigenständigen Gasverzicht Deutschlands. Also es gab ja auch eine Zeit, da konnten wir Gas und Öl aus Russland holen, haben wir aber nicht gemacht, weil wir sind noch über die Sanktionen hinausgegangen.
Ja.
Und seitdem sprechen wir hier bei Basta Berlin und im Kontrafunk vom Niedergang der deutschen Wirtschaft. Und dann kommt so ein Fatzke wie Robert Habeck und setzt sich da hin und sagt genau das, was du ja permanent zitierst. Der produziert halt woanders. Ja? Oder der Herr Habeck hat ernsthaft in einer Talkshow gesagt, dass es dann halt Zeiten geben wird, wo der Bäcker nicht mehr backen kann. Also als wenn Bäckerei ein Saisongeschäft wäre. Ja. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann kann der Bäcker günstige Brötchen anbieten. Aber wenn das leider nicht der Fall ist, dann wird er nicht backen können. Das war das, was Robert Habeck in einer deutschen Talkshow gesagt hat. Und da gab es keinen großen Aufschrei, bei uns natürlich schon. Nein. Aber im Mainstream gab es keinen großen Aufschrei. Ja, dann ist das wohl so. Dann müssen wir das wohl so machen. Und wenn die Papierindustrie abwandert, dann ist das wohl so. Und wenn die Aluminiumindustrie, die Stahlindustrie, wenn die abwandert, dann hat er schon seine Gründe. Dann machen wir uns wenigstens nicht die Finger schmutzig. Wenn in 80 Jahren der Planet untergeht, dann sind es die Deutschen nicht gewesen. Diesmal sind wir es nämlich nicht gewesen. Und ja, Leute, diesmal sind wir es nicht gewesen. Das hängt alles miteinander zusammen. Der deutsche allgemeine Schuldkomplex wegen der Verantwortung für den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg, der äußert sich tatsächlich auch in der Klimarettung.
Und gleichzeitig legen wir uns natürlich auch noch mit anderen wichtigen Playern an, beispielsweise China. Also wenn wir dann gleichzeitig sagen, ja verdammt, unser Stahl, der ist jetzt so richtig teuer geworden in der Produktion wegen diesen Klima- und CO2-Vorschriften. Achso, aber nee, den günstigen Stahl aus China, das ist ja blöd, weil wenn wir den jetzt importieren, dann geht unsere Industrie ja vollends vor die Hunde. Da geben wir lieber die teuren Preise an die Verbraucher weiter und machen richtig schön hohen Zoll. Machen wir hohen Zoll auf ausländische Stahlprodukte, also vor allem auf die chinesischen. Das ist super. Och Mensch, jetzt kommt der Chinese und will uns seine seltenen Erden nicht mehr geben. Die brauchen wir aber eigentlich ja für unsere Energiewende und für die Elektromobilität. Da brauchen wir die ja. Und übrigens auch für unsere milliardenteure Aufrüstung. Da brauchen wir die seltenen Erden ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir vielleicht irgendwie uns doch nicht damit... Komm, Wadefuhl, Joe Wadefuhl, flieg doch mal nach China und jetzt red doch mal mit denen. Ach so, oh, jetzt hast du nur einen Termin dort bekommen, Joe. Das ist natürlich jetzt irgendwie blöd. Was, der Außenminister will mit dir sprechen und nicht der Wirtschaftsminister? Ja, nee, Joe, dann bleib doch besser mal hier. Das ist ja, also genau so läuft es ja im Moment.
Ich habe irgendeinen Chinesen gesehen im Fernsehen, im chinesischen Fernsehen, irgendeinen, aber mir reicht es, um ihn zu zitieren, weil das, was er gesagt hat, war einfach zu gut. Ich weiß nicht, wer es war, aber er hat gesagt, also wir lassen uns doch von den Deutschen nicht diktieren, mit wem der deutsche Außenminister hier zu sprechen hat und mit wem er sprechen kann. Diese deutsche Arroganz, die funktioniert hier nicht mehr bei uns. Keine Ahnung, wer der Mann war, aber er hat natürlich absolut recht. Die deutsche Arroganz kam ja mit Annalena Baerbock. Also Annalena Baerbock, die Frau mit der dicken Brieftasche, das gilt für Afrika, aber das gilt nicht für China. Da ist sie einfach bloß eine Frau mit einem Minderwertigkeitskomplex oder mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, die sich ständig irgendwo in die Medien stellen muss. Und dann traut die sich aus diesem Winzland Deutschland tatsächlich in China irgendwelche Ansagen zu machen. Das war schon lustig. Und scheinbar hat Herr Wadefuhl auch nicht ausreichend Engagement gezeigt, um diesen Kurs zurückzudrehen. Dementsprechend wollte man ihn in China einfach nicht haben. Das Schlimmste ist ja, Herr Jopper, dann denke ich an unseren ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz. Dessen Kanzlerschaft wird in die Geschichte eingehen als die schlechteste Kanzlerschaft bislang.
Ja, warte mal auf Friedrich Merz.
Nee. Friedrich Merz, bei Friedrich Merz sehe ich einige positive Tendenzen, die Olaf Scholz nie gezeigt hat.
Aber es ist ja noch nicht zu Ende,
die Zeit. Angela Merkel war natürlich der Ruin für das Land. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Aber so konfus, wie Papa Schlumpf das gemacht hat, das ist unfassbar gewesen. Das Geilste war tatsächlich, dass er dann gesagt hat, also Leute, Klimaneutralität ist das große Ding. Klimawirtschaft, das wird unser Wirtschaftswachstum werden. Da werden wir uns dann alle hinter versammeln und die ganze Welt wird auf Einkaufszug nach Deutschland kommen und das wird der Jobmotor. Und ich denke mir bloß so, wenn ich jetzt Lars Klingbeil höre und der sagt das auch, Klimaneutralität wird uns zu neuen Sphären bringen, das ist die Zukunft. Denke ich mir so, sag mal, tickt ihr nicht mehr ganz richtig?
Ja. Ja.
Wenn irgendwer mit Klima Geld verdient, dann seid es nicht ihr, sondern es ist genau der Chinese, der euch die Photovoltaik verkauft.
Richtig.
Der ist
und
es
natürlich
doch.
Und der Ami, dessen teures Gas, Fracking-Gas, wir natürlich kaufen.
Ja, aber vor der Klimaneutralität müssen wir erstmal den Mittleren Osten der USA umflügen und unsere Fracking-Substanzen rein, damit der Boden aufbricht und dann schippern wir das hier rüber. Und, aber dann in 300 Jahren, wenn unser namibischer Wasserstoff fertig ist, da sitzen die wirklich und erzählen sich so eine Dillikins.
Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir das wirklich glauben oder ob sie wissentlich die Bevölkerung verarschen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, es gibt durchaus auch gerade bei den Grünen viele, die sagen, ja natürlich, ach, das wird schon funktionieren. Das haben wir uns so toll ausgedacht und da muss man nur ein bisschen abwarten. Und ja klar, die Kurve geht nach unten, aber die nimmt nur Anlauf und dann geht sie wieder nach oben und das wird der Jobmotor. Und ich glaube, dass ganz viele, vor allem die ein bisschen was von Ökonomie verstehen, und von Ökologie auch, dass die sagen, dass das, was wir hier machen, das ist nicht nur global gesehen Tropfen auf den heißen Stein, sondern es ist einfach kontraproduktiv. Es bringt überhaupt nichts, außer dass wir als ehemals reiches Land uns gerade in den Ruin stürzen, um dann auch noch nicht mal mehr das Geld zu haben, um politisch irgendwo Einfluss machen zu können, wirken zu können. Und genau dahin gehen wir gerade.
Dass ich zu den Grünen gegangen bin, das ist ja mittlerweile schon wirklich über 20 Jahre her.
Ja, du bist alt geworden, Benjamin.
Damals haben wir in den Kreisverbänden auch über regenerative Energien gesprochen, über Windräder. Und wir dachten damals, das wäre irgendwie eine total romantische Sache. Niemand, ich kann dir garantieren, wenn sie im Kreisverband sitzen, 80 erwachsene Menschen, ja, Manager von der Deutschen Bahn, dies, das, jenes, pipapo, gebildete Leute. Wahrscheinlich 90% Studierte mindestens. Und die reden dann, wie toll das ist mit der Windkraft. Aber haben die sich eigentlich tatsächlich bewusst gemacht, was es bedeutet, wenn man eine Nation auf Windkraft umstellen möchte? Was das mit der Landschaft macht? Wie verspargelt die wunderbare deutsche Landschaft dann ist?
Ja.
Und das ist natürlich ein Aspekt. Haben die damals im Jahr 2002 darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn der Wind dann halt nicht scheint, weht? Haben sie nicht. Diese Ideen sind großartig. Auch Elektromobilität. Ich habe ja keinen Führerschein, ich habe kein Auto. Vielleicht mache ich das in den nächsten 5 Jahren dann doch irgendwann mal. Dann könnte ich mir auch vorstellen, warum sollte ich kein Elektroauto haben? Hier gibt es ja viele Säulen. Kann ich ja machen, ja. Aber das in Gänze umzustellen, klingt nur deswegen toll, wenn man sagt, ja, dann sind ja die Autos unsere Energiespeicher. Die Autos werden dann also geladen, wenn der Strom da ist. Und wenn der Strom nicht da ist, dann nehmen wir den Strom wieder aus den Autos raus und verwenden den dann für andere Sachen. Das ist so eine tolle Idee. Bipolares Laden. So genial. Das Auto wird selber zur Wirtschaftseinheit. Du kannst mit deinem Auto Geld verdienen. Es tankt den günstigen Strom um 12 Uhr mittags und verkauft den teuer dann um 18 Uhr. Das ist so ein genialer Gedanke, dass man dran glauben will. Aber Leute, wir schaffen es nicht einmal, einen Aufzug in eine U-Bahn-Haltestelle einzubauen. Das dauert 6 Jahre. Glaubt ihr denn wirklich, dass wir es schaffen, bipolares Laden durchzuführen und es so zu organisieren, dass das Auto zum Profit-Center wird? Niemals. Nicht in den nächsten 10 Jahren.
Nee, richtig. Und was mich halt an dieser Geschichte maßlos ärgert, wenn wir den Blick auf die deutsche Wirtschaft mal weiten, ist, wie vielen Branchen es gerade schlecht geht und welchen riesigen Anteil einfach daran die Politik hat. Also sei es die ganz offensichtliche Energiewende mit den ganz offensichtlichen Ein- und Auswirkungen auf die Industrie, auf ganz diverse Branchen, natürlich auch die Autozulieferer bis ganz unten hin, aber auch die nicht ganz so sichtbaren Repressalien, die es ja gibt. Also beispielsweise, schau dir mal die Flugindustrie an. Also internationale Fluglinien meiden Deutschland ja als Markt. Sie reden davon, dass aktiv von der Politik dazu beigetragen wird, dass sich hier keine Fluggesellschaften mehr ansiedeln wollen, dass man im Gegenteil immer mehr abzieht. Die Flughäfen selbst schlagen Alarm. Jetzt ganz neu kam ja die Meldung, dass auch der Bund seinen Beitrag zur Flugsicherung ab dem Januar 2026 streichen wird. Ich glaube, das sind zig Millionen Euro, die auf jeden Fall die Flughäfen dann nicht mehr bekommen und das wiederum draufgeschlagen werden muss auf den sowieso schon hohen Ticketpreisen und an die Fluggesellschaften natürlich auch weitergegeben wird. Immer mehr Fluglinien ziehen sich zurück. Warum? Weil es auch entgegen der Aussage, die die Union getroffen hat und ganz speziell Friedrich Merz, natürlich fokussiert werden soll, dass man nicht mehr fliegt. Dass das Flugzeug eigentlich in Deutschland abgeschafft wird, dass Fliegen dreckig ist. Und ja, diese Meinung vertreten auch Unionspolitiker, nicht nur Grüne und SPDler und Linke, dass das ein Privileg ist, was sich niemand mehr leisten soll. Wenn Fliegen, dann bitte doch nur noch im Ausland, also im Ausland, nicht ins Ausland, sondern im Ausland. Und genau dahin geht's im Moment und das regt mich wahnsinnig auf, weil das ein weiterer Bereich ist, in dem Deutschland sich selbst die Konkurrenzfähigkeit abstraft.
Sie denken, es ist ja gut, wenn weniger geflogen wird. Aber es wird ja nur woanders hingeflogen. Tatsächlich fliegt man dann halt nicht mehr nach Berlin, sondern man umfliegt Deutschland und landet dann in Prag, man landet in Budapest, man landet in Warschau, man guckt sich einfach mal diese Städte an. Was sie nicht verstehen, ist, dass dahinter ja ganze riesige Wirtschaftsbereiche stehen. Da stecken die Uber-Fahrer hinter, die dann weniger Fahrten haben werden. Da stecken die Gastronomen hinter, die weniger Gäste haben werden. Die Museen werden weniger besucht, die Hotels weniger gebucht. Das ist es doch. Und das ist ihnen alles, es muss ihnen ja klar sein, aber es scheint ihnen alles egal zu sein. Und zwar, weil sie einer Klimaideologie folgen oder weil sie korrupt sind. Und das ist ja das Schöne. Die Klimaideologie sagt ja, ihr versteht das alles ganz falsch. Wenn ihr jetzt sagt, dass der deutsche Strom teuer ist, wenn ihr sagt, dass der Windstrom hochsubventioniert ist, dann versteht ihr nicht, dass eigentlich die fossilen Energieträger massiv subventioniert sind. Das gilt für Gas, das gilt für Öl, das gilt für Kohle, alles massiv subventioniert. Durch unterschiedliche Aspekte, aber vor allem durch den Aspekt, dass ja die Zerstörungen, die sie anrichten, nirgendwo eingepreist sind. Und das ist der Hintergrund der CO2-Steuer. Man sagt, Gas, Kohle, Öl zerstören den Planeten, das ist aber nicht eingepreist und deswegen müssen wir es künstlich einpreisen. Wenn man jetzt also Robert Habeck vorwirft und Ursula von der Leyen und diesen ganzen Apologeten, dass die den Marktmechanismus außer Kraft setzen, indem sie künstlich die Energie verteuern, dann antworten die, im Gegenteil, hier funktioniert der Markt eben nicht, weil die Umweltverschmutzung nicht eingepreist ist und deswegen müssen wir den Markt erstmal wieder gängig kriegen und darum CO2 steuern.
Naja, klar, natürlich. Und alles wird teurer. Also im Endeffekt bezahlen ja wir, also die ganz unten, die Abnehmer, die Konsumenten, die bezahlen halt im Endeffekt die Rechnung. Und natürlich auch kleine und mittelständische Betriebe, die auch massiv die Rechnung zahlen. Wenn du einmal big bist, too big to fail, sagt man ja immer ganz gerne. Wenn du also ein riesiger Player bist wie VW oder Thyssen und, dann hast du häufig auch die Staatsknete im Nacken sicher. Weil wenn diese Player tatsächlich fallen würden, wenn es die nicht mehr gäbe, das wäre ja ganz großer... Also das wäre für die deutsche Industrie und auch generell für die Außenwirkung Deutschlands ja ganz schlimm. Die wird man also wohl retten, wie man damals die Banken gerettet hat. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen, bis hin zum Bäcker, den du vorhin erwähnt hast, die gehen pleite, weil sich oben jemand im Kanzleramt und im Bundestag sich jemand überlegt hat, dass Brötchenbacken leider energieintensiv ist und energieintensiv ist CO2 emittierend und dementsprechend muss das leider entweder teuer oder abgestellt werden. So ja, ist das die Wahrheit.
Das ist ein guter Punkt. Also wenn die niedergelassenen Bäcker mit Filialen und Jahrzehnte, jahrhundertelange Tradition da nicht mehr mitmachen können, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können, neben den ganzen anderen Dokumentationspflichten, die sie ja haben, wer kann denn da in die Bresche springen? Wir werden ja weiter Brötchen essen und das ist doch ganz klar. Natürlich Ketten, große Ketten oder eben Supermärkte. Denn wer diese Energiekosten tragen kann, sind die Riesenkonzerne und die können auch Dokumentationspflichten erfüllen. Das gilt nicht nur für Bäcker, das gilt ja für sämtliche Bereiche, wo man neuerdings nachweisen soll, woher kommt denn eigentlich deine Kaffeebohne? Woher kommt denn eigentlich dein Holz? Kannst du uns mal bitte sagen, wie das in der Lieferkette funktioniert hat? Wenn du jetzt Bayer, Schering, sonst wer bist, dann kannst du da natürlich eine ganze Abteilung für aufbauen. Dann arbeiten da irgendwie ein Dutzend Menschen und die können permanent irgendwelche Dokumentationspflichten machen, die sie dann an Wirtschaftsberatungsfirmen abgeben, die dann das angeblich prüfen würden, damit sie dann ihr Zertifikat draufdrucken, damit du dann zur Europäischen Union gehen kannst und sagst, ja, ich habe ein Zertifikat. Leute, das ist keine produktive Wertschöpfung. Das ist das Gegenteil. Da arbeiten in Deutschland wahrscheinlich mittlerweile abertausende Menschen daran, irgendetwas zu dokumentieren, was aber niemand jemals kontrollieren wird. Es ist irre. Wir dokumentieren uns zu Tode. Das weiß ja sowieso mittlerweile jeder. Aber je mehr Dokumentation, je mehr Kontrollpflichten es gibt, desto weniger kannst du es als normaler Mittelständler oder als Einzelunternehmer leisten. Und das fegt also ganze Bevölkerungsgruppen weg aus dem wirtschaftlichen Leben. Meine Meinung.
Weißt du noch, das fällt mir gerade mal ein, als ganz früher da mal die Rede war von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel? So, wo wirklich alles vereinfacht werden sollte. Nicht nur für die Privatleute, auch für die Unternehmen übrigens. Also, wo wirklich ich das Gefühl hatte, okay, das ist mal eine Idee, die finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Steuerberater eine große Lobby haben oder wer da die lobbyiert hat, dass das da nicht zu gekommen ist. Aber dass wir ja im Endeffekt auch gerade was Steuern und Abgaben angeht, so ein riesiges Geflecht und Wirrwarr haben, dass du dich als kleiner Unternehmer damit überhaupt gar nicht auskennen kannst. kannst, dass du das abgeben musst, dass du dafür bezahlen musst, dass da jemand drüber guckt, der sich damit auskennt. All das ist ja, gehört ja zur Realität dazu. Also ich kenne, glaube ich, keinen Kleinunternehmer oder Mittelständler, der sagt, das mache ich selber. Da habe ich jetzt keinen Steuerberater oder ähnliches. Absolut unmöglich. Und auch das ist wieder Geld, was du verdient hast, was du aber wegen der Bürokratie in Deutschland, wegen Steuern und Abgaben noch obendrauf zusätzlich anderen Leuten zahlen musst.
Gut. War mal wieder nicht schön mit dir. Wir kommen langsam zum Ende, aber wir haben versprochen, dass wir uns dann halt auch noch den wichtigen Feiertagen der vergangenen Tage widmen. Für die einen war es Halloween, für die anderen war es Reformationstag, Herr Jopper. Was war es für dich?
Halloween. Ja, ich weiß, da kommen jetzt draußen wieder alle sagen, ach, dieser Untag, der aus den USA kam und hast du nicht gesehen. Ja, aber, Freunde, ich sag euch, warum ich Halloween mag. Weil ich in Köln studiert habe und ich ein Karnevalist bin. Und jetzt komm mal als Karnevalist nach Berlin. Da wirst du doof angeguckt, wenn du eine Pappnase aufziehst. Sehr doof sogar. Und da ist Halloween der einzige Tag, wo ich wenigstens mal wieder in ein Kostüm schlüpfen kann.
Also, jedem seine Meinung.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ich halte nichts mehr von der ablehnenden Haltung gegenüber Halloween.
Okay.
Also ich finde Halloween mittlerweile ziemlich klasse. Ich selber feiere es nicht. Ich habe das früher mal gefeiert und habe mich da schminken lassen. War ja auch ganz witzig. Ich kann mich noch erinnern, ich war auf so einer Halloween-Party bei uns im Haus damals in Neukölln. Und da habe ich unter anderem so einen Cowboy kennengelernt. Hm. Und die ganze Truppe ist dann weitergefahren ins Schwutz, also dem größten schwulen Club in Deutschland. Ist jetzt gerade insolvent, aber damals, damals haben wir noch fette Partys gefeiert.
Es gibt
Partys
doch immer
gefeiert.
Mehr Schwule.
Das ist aber so geizig, diese Schwulen. Die gehen nicht mehr aus, ich weiß nicht, was da los ist. Also ich war jedenfalls damals bereits heterosexuell, der Cowboy war auch heterosexuell, ich hatte auch meine Frau dabei. Aber wir wollten einfach Spaß haben mit Jessica Parker und den anderen Drag Queens. Es sollte einfach ein geiler Abend werden. War auch ein ganz netter Abend, wir haben schön getanzt. Aber dieser Cowboy... Der war auf der Party noch richtig großspurig, nicht ganz sympathisch. Und dann habe ich den da sitzen sehen, im Schwutz auf den Treppen. Und der kramte die ganze Zeit in seinen Cowboy-Stiefeln. Mhm. Und ich sage, was ist denn los? Wo sind noch meine Drogen? Wo sind denn die Drogen jetzt? Wo sind denn die? Ich dachte mir so, ey Digga, du hast deine Drogen leider komplett konsumiert. Du bist gar nicht mehr, bist gar nicht mehr richtig ansprechbar. Und jetzt suchst du hier schon seit einer halben Stunde auf dem Trottoir in deinen Stiefeln und deinen Körperöffnungen, weil du sie da vor der Security versteckt hast. Es war so ein richtig unwürdiger Abend, ey. Also das war eine der denkwürdigsten Halloween-Erfahrungen.
Und du magst aber Halloween trotzdem.
Schau mal, ich feiere es nicht und ich stelle hier auch die Klinge aus, damit die Kinder nicht nerven. Aber ich sehe doch, wie hier auch die Sachen vorbereitet werden. Da gibt es wirklich ganze Häuser, die voller Spinnweben sind. Ja. Die ganze Straße, überall sind Kürbisse. Die kleinen Kinder ziehen durch die Straßen, sind verkleidet. Das macht doch einfach nur Spaß. Warum wollt ihr das denn jetzt hassen? Das ist doch schön. Und ob es jetzt aus den USA kommt oder aus Sibirien, das ist doch unwichtig. Es ist einfach ein Fest, das mittlerweile Spaß macht.
Das stimmt. Ich gucke da auch immer wahnsinnig gern in die glänzenden Kinderaugen, wenn sie dann tatsächlich zu uns den Weg finden und dann sich die ein oder anderen Süßigkeiten aus so einem großen Topf angeln können. Ich finde das toll. Die ganze Nachbarschaft macht da hier bei uns auch mit. Wir sind ja nicht mitten in Berlin, sondern eher am Rand, wo es auch wirklich sehr gediegen zugeht. Das ist wirklich schön. Das ist ein schöner Moment. Da ist richtig was auf den Straßen los und du siehst dann die kleinen Hexen neben dem kleinen Spider-Man, neben, weiß ich nicht, dem kleinen Gespenst und es ist viel Freude. Mir macht das auch Spaß.
Wir mögen's. Und jetzt frühstücken wir innerhalb von 3 Minuten nochmal eben den Reformationstag ab.
Ich danke sehr herzlich für die Einladung, hier heute sprechen zu dürfen.
Ich spreche heute in meiner Predigt über Mut und ich würde an der Stelle aus tiefstem Herzen auch die Menschen einladen, die mich vielleicht ja, eher kritisieren, dann mit Mut genau an diese Orte zu kommen, wo man sich treffen kann.
Pfui, du Lügnerin!
Luisa Neubauer, Pfui. Mein Lieblings-Halloween-Kostüm 2025.
Pfui. Sie sagt also zunächst mal spricht sie davon, dass sie predigt. Finde ich schon mal ganz interessant. Ja, soll sie mal predigen. Sie ist ja eine der wichtigsten Vertreterinnen der Klimareligion in Deutschland, also soll sie sich auch predigen. Aber sich dann ernsthaft dahinzustellen vor das Mikrofon des Kölner Stadtanzeigers und zu sagen, ich wünsche meinen Kritikern den Mut, dahin zu kommen, wo man sich mit mir austauschen kann. Oh. Frau Neubauer, die Redaktion von News war doch neulich bei Ihnen. Hm. Da wollten Sie doch gegen Friedrich Merz und den angeblichen Rechtsruck in Deutschland demonstrieren. Und da hat die News-Reporterin Sie angesprochen. Und was haben Sie zu der Frau gesagt? Kündige deinen Job. Hm. Das haben Sie gesagt, Frau Neubauer. Und wissen Sie, bei uns im Basta-Berlin-Studio ist immer ein Platz für Sie reserviert. Sie können jeden Dienstag vorbeischauen. Immer um 18 Uhr. Wir schmeißen unser gesamtes Programm um, wenn Sie nur kommen würden. Wir würden auch jederzeit an jeden Ort, den Sie bestimmen, kommen und mit Ihnen sprechen und mit Ihnen diskutieren. Genau die Sachverhalte, die wir gerade diskutiert haben. Mit Ihnen kann man ja mittlerweile über alles sprechen. Ja, braucht man ja gar nicht mehr über Klima reden, wir können über alles sprechen. Aber jederzeit, jeder Ort, bloß Sie trauen sich nicht, weil Sie sich selber eine Brandmauer geschaffen haben gegen fremde Argumente.
Und deswegen geht sie lieber dorthin, wo sie reden gelassen wird, zum Beispiel bei der evangelischen Kirche.
Also, da war sie in Bonn und hat von der Kanzel gepredigt. Und ich muss sagen, ich habe auch ein Interview für den Kontrafunk mit der evangelischen Kirche gemacht.
Oh.
Ja, tatsächlich mit einem Pfarrer der evangelischen Kirche, der auch in der Kirche war. Ich sag mal, ich kann da nicht viel drüber sagen, weil ich ja dann möglicherweise interner sagen würde. Mhm. Aber was ich sagen kann ist, die evangelische Kirche hat nicht nur Ungeimpfte ausgeschlossen, sondern schließt auch aktuell AfD-Wähler, AfD-Mitarbeiter, ja, AfD-Unterstützer aus. Mhm. Und so geht es nicht.
Ja, die evangelische Kirche ist ganz vorne mit dabei gewesen. Die katholische auch, das ist richtig, aber die evangelische war ja immer schon, ich bin ja übrigens evangelisch getauft, aber schon lange aus der Kirche ausgetreten. Die war immer vorne mit dabei, auch schon damals, wenn es um Vielfalt, um die Menschenwürde und wenn es um gegen rechts ist. Nur dass der Begriff gegen rechts leider mittlerweile quasi die Wendung genommen hat mit, wir sind gegen alles, was nicht links ist.
Ich finde es sogar ganz interessant, also das christliche Menschenbild, das christliche Weltbild bietet ja die Argumentation dafür. Also die sagen ja, wir sind grundsätzlich für die Schöpfung und die Schöpfung muss bewahrt werden und deswegen sind wir auch für Klimapolitik. Mein Gefühl ist, dass es halt da auch irgendwie endet, dass man nicht in die nächste Ebene guckt. Und wir sind für Nächstenliebe, jeder Mensch hat ein Recht auf Gottes Erde zu leben und allen soll es gut gehen und darum sind wir für Migration. So. Kann man ja machen. Man kann es tatsächlich argumentieren.
Aber was ist denn mit der Menschenwürde von denen, die bereits hier leben und die eben durch den massenweisen Zuzug von Menschen fremder Religionen, die auch ganz andere Werte vertreten, massiv in ihrem Alltag bedrängt werden? Was ist denn mit der Würde von denen? Schwierig.
Wenn du, ja, schwierig. Es ist halt Egoismus, den du an den Tag legst.
Genau.
Es ist Egoismus. Der Egoismus der Geburt. Ich bin ein Deutscher, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in ein Wirtschaftswunder hineingeboren, in eine hohe Bildung.
So alt bin ich noch nicht.
Du bist in ein Wirtschaftswunder reingeboren. Du bist irgendwann am Ende eines Wirtschaftswunders zur Welt gekommen oder währenddessen noch. Wir sind Kinder des Wirtschaftswachstums. Uns ging es immer gut. Aber warum sollte es uns denn wirtschaftlich besser gehen als jemand, der in Somalia lebt, jemand, der in Sudan lebt oder jemand, der in Syrien lebt? Mhm. Eigentlich ist doch die christlichste Idee, no borders, no nations.
Ja. Also und Refugees allen muss welcome es gleich
und
gut gehen.
Jeder hat Freizügigkeit auf der ganzen Welt. Das wäre doch das Gerechteste.
Das ist super. Und ein weiterer Grund, warum ich ausgetreten bin.
Und das war jetzt der Grund, warum ich die nächste Predigt zum Reformationstag in Bonn halte. Ich kann es.
Ja, das ist so einfach. Ne?
Einfach war es ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber ich habe nicht nur Scherze gemacht, ich finde, dass man sich mit solchen Gedanken durchaus auseinandersetzen darf und dann kann man ja trotzdem noch provokante politische Thesen formulieren.
Und das werden wir auch am Donnerstag wieder machen, stimmt's?
Das machen wir. Am Donnerstag hören und sehen wir uns dann wieder mit Buster Berlin 297. Nochmal die herzliche Bitte, wenn ihr sagt, okay, also in diesem November bin ich auch dabei, jetzt hole ich das Portemonnaie raus, jetzt unterstütze ich die Jungs auch finanziell. Das könnt ihr sehr gerne machen per PayPal oder per Banküberweisung. Informationen gibt es auf unserem Telegram-Kanal, auf unserer Homepage und unter allen unseren Videos. Vielen Dank dafür.
Basta.berlin ist die Webseite und schreibt uns ansonsten gerne eine E-Mail an redaktion@basta.berlin.
So, mein Name ist Benjamin Golme. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.